Wir lesen heute Morgen die Verse 10 bis 17 aus dem 9. Kapitel des Propheten Sacharja. Ich will die Wagen abtun von Ephraim und die Rosse von Jerusalem, und der Streitbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden lehren unter den Heiden, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis an das andere und vom Strom bis an der Weltende. Auch lasse ich durchs Blut deines Bundes los, deine Gefangenen aus der Grube, darin kein Wasser ist. So kehret euch nun zur Festung, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Denn auch heute verkündige ich, dass ich dir Zwiefältiges vergelten will. Denn ich habe mir Juda gespannt zum Bogen und Ephraim gerüstet und will deine Kinder Zion erwecken über deine Kinder Griechenland und will dich machen zu einem Schwert der Riesen. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz. Und der Herr wird die Posaune blasen und wird einhertreten wie die Wetter vom Mittag. Der Herr Zebaoth wird sie schützen, dass sie um sich fressen und unter sich treten die Schleudersteine, dass sie trinken und lärmen wie vom Wein und voll werden wie das Becken und wie die Ecken des Altars. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen als der Herde seines Volks. Denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen. Denn was haben sie doch Gutes und was haben sie doch Schönes? Korn macht Jünglinge und Most macht Jungfrauen blühen. Soweit Gottes Wort. Es geht heute um dieses Thema, die Befreiung Israels von den Feinden durch den Friedefürsten. Wenn wir vom Gericht über die Feinde gesprochen haben, dann in dem Blick, dass diese Feinde auch zum Frieden geführt werden sollen. Aber nun auch der Trost für das Volk Israel, auch für uns. Wir haben mit mancherlei Feinden zu kämpfen, auch mit solchen Eindrücken wie heute Morgen, auch mit den Nachrichten, die uns immer wieder ereilen, die Schreckensnachrichten. Wir werden einst gänzlich von diesen Feindbildern und Feinden erlöst werden. Denn in der Gegenwart des Messias, in der Gegenwart Jesu Christi, können sich solche Feindbilder nicht mehr halten. Dort wird Frieden sein, Freude sein, Aufblick zu dem lebendigen Gott, Ehrung Gottes wird an der Tagesordnung sein. Der Vers zuvor handelte ja davon, dass die Aussicht auf diesen König aller Könige gegeben wird, den König der Gerechtigkeit, dem Erlöser, dem Helfer, der dann dem Kriegsgeschehen ein Ende macht. Die Verteidigung ist nicht mehr nötig. Auch da werden Rosse und Wagen von Jerusalem weggenommen, weil Krieg nicht mehr geführt wird. Es ist keiner mehr gegen den anderen. Wenn wir bedenken, und das müssen wir auch immer wieder vor Augen haben, dass ja im 6. Jahrhundert vor der Geburt Jesu diese Weissagung gegeben worden sind, dann bildeten sie einen Ausblick auf das Ende der Heilsgeschichte. Und auch wir müssen immer den Ausblick auf das Ende der Heilsgeschichte haben, damit wir im Trost bleiben. Es wird ja auch gesagt, im Blick auf die Lehrer, im Blick auf die, die uns vorangestellt sind, schaut immer ihr Ende an. Und dann folgt nach dem Guten, was ihr gehört habt. Es geht also immer um den Blick auf das Ende. Deswegen auch unser Blick soll auf das Ende gerichtet werden, auf das Himmlische. Da, wo unser Zuhause ist. Unser Zuhause ist nicht hier. Wir sind ja alle auf Durchgang, Durchgangsreise. Es werden Menschen hier reingeboren in die Zeit und sie werden wieder hinausgenommen. Jeden Tag wird gestorben, jeden Tag wird geboren. Wir kriegen das nur nicht so mit. Aber wenn wir das mal bekämen als Schau, würden wir staunen, wie viele tausende Menschen jeden Tag aus dieser Welt gehen. Aber wie viele tausende auch in diese Welt kommen. dann würden wir den Kreislauf besser verstehen können. Hineingehen, wieder hinausgehen. Und darum sollen wir ja nüchtern und wachend sein, dass wir diesen Prozess im Auge haben, dass wir nicht denken, hier sind wir zu Hause. Nein, wir sind auch nur hineingekommen und wir werden hinausgehen aus dieser Welt. Wir haben nichts hineingebracht in diese Welt, sagt die Schrift. Wir bringen auch nichts hinaus. Wir bringen nur hinaus die Entscheidung, die wir für Jesus Christus haben treffen dürfen. Sie trägt uns beim Hinausgehen aus dieser Welt an den Ort der Verheißung, nämlich da, wo ewiger Friede herrscht. Wo kein Weinen, kein Geschrei mehr ist, kein Tod mehr ist, keine Verzagtheit, keine Krankheit mehr ist, sondern da ist das Leben Gottes gegenwärtig. Wir sind also auch nur auf Durchgang. Und während wir in diesem Durchgang uns befinden, begleitet uns das Wort des lebendigen Gottes, um uns zu trösten, um zu zeigen, dass wir uns nicht fürchten müssen, sondern dass es sich lohnt, für ihn und vor ihm zu leben, an seinem Werk zu stehen. Und das sollte auch Israel gegeben sein. 600 Jahre bevor Jesus Christus in diese Welt geboren ist. Der Messias kommt, das Heil kommt. Denn das zurückgeführte Juda, und es handelte sich ja dabei erstlich um Juda, denn die 10 Stämme des Nordreiches, sie waren ja an andere Orte geführt worden und wurden nicht zurückgeführt. Heute stehen wir vor dem großen Wunder, dass einzelne Stämme, die als verschollen galten, plötzlich wieder da sind. Man weiß, dass Ephraim wieder da ist, in Afghanistan. Ephraim, ja, da melden sich einige. Wir kommen von Ephraim. Stamm Manasse, wissen wir auch hier aus Indien. Wir gehören zu Manasse. Sie sind da, die Stämme. Aber sie waren lange Zeit, galten sie als verschollen. Wir wussten nicht, wo sie waren. Und nach Babel wurde zum Schluss Juda weggeführt und Juda kam zurück. In Juda ist die Königsherrschaft zu Hause und in dem Stamme Juda war auch der Tempel und das Priestertum. Darum wurde diesem Stamm besonders offenbart, was Gott in Zukunft vorhat. Aber nicht nur wegen der Offenbarung, sondern weil bis zur Vollerfüllung noch vieles, vieles geschehen würde, was das Volk erschrecken könnte. So, wie wir das heute Morgen gemerkt haben, manch einer ist auch erschrocken. Und so gibt es noch viele Situationen in unserem Leben, die uns genauso noch viel mehr erschrecken möchten. Wenn plötzlich der Krieg ausbricht, eine Bombe fällt, gestern hat es geknallt, aber das war nur ein Feuerwerk. Aber ich dachte so dabei, als es so hintereinander knallte, ja, so könnte es auch losgehen, wenn ein Krieg wieder da ist. Ja, es gibt viele Situationen bis zu unserem Heimgang, die uns ängsten werden. Und damit wir uns nicht diesen Situationen ausliefern, sollen wir stets aufs Neue getröstet werden durch das Wort Gottes. Und so auch hier das Volk Israel, der Stamme Juda, der zurückkam und hatte den Auftrag, den Tempel neu aufzurichten, den Gottesdienst aufzurichten, Gott in ihrer Mitte sein zu lassen und wieder den Segen zu verkünden, den Segen Gottes von Jerusalem aus. Die Schau des Propheten Sacharja ging ja über das griechische Reich hinweg und auch über das römische Reich. Beide Reiche waren zu der damaligen Zeit noch nicht da. Es war das Medo-Persische Reich. Das griechische sollte ja erst kommen und das römische. Aber die Prophetie ging bereits schon weiter, nämlich bis hin zu der Vollerfüllung des Gebetes, das der Herr Jesus seine Jünger gelehrt hat, dein Reich komme. Und in diesem Reich, das da kommen soll, soll nämlich etwas geschehen, was bisher noch nicht zu sehen ist. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, dann auf Erden. Wir sehen, dass der Wille Gottes auf Erden noch gar nicht sich so ausgebreitet hat. Im Gegenteil, der antigöttliche Wille streitet hier immer mehr gegen Gott und breitet sich immer mehr aus. Aber das Reich des Friedens kommt, dass nicht nur der Wille Gottes im Himmel und im Herzen der Gläubigen vollführt wird, sondern auch sichtbar auf dieser Erde. Und zwar über die ganze Erde, nicht nur über einen Teil, Wir, die übrigen Weltreiche, wenn wir das auf einer Karte anschauen würden, sind ja diese Weltreiche, die vier Weltreiche, begrenzt. Sie umfassen nicht das ganze Erdreich. Aber das fünfte Reich, das Reich Gottes, wird das ganze Erdreich umfassen. Der Überrest von Juda sollte also den Tempel in der Stadt Jerusalem aufrichten unter dem damaligen persischen Weltreich mit dem Ziel, dass das kommende Unheil, was noch ihnen begegnen würde, sie nicht wieder ablenken könne von dem Weg der Verheißung und des Glaubens. Wenn wir kurz darüber nachdenken, was ja alles noch auf Israel nach diesem Tempelbau zukam, von dem sie noch gar nichts wussten, schreckliche Zeiten, aber die sollten sie alle durchstehen, dann verstehen wir den Zuspruch, den Gott hier durch Sacharja seinem Volk gab. Das griechische Weltreich, was circa von 330 bis 150 vor Christus herrschte, sollte ja diesen grausamen Herrscher Antiochos Epiphanes hervorbringen. Das griechische Weltreich hatte sich in vier Teile geteilt. Im syrischen Sektor, da kam dann ein ungenannter, ein nebeneingeschlichener, nämlich der Antiochos Epiphanes hervor, der den Tempel in Jerusalem, der jetzt gerade gebaut werden sollte, wieder entweihen würde. Und er ihn auch entweiht hatte, indem er ein Schwein schlachten ließ im Tempel zu Jerusalem, zu Ehren des Gottes Zeus. Wenn das Israel vorher schon so gewusst hätte, hätten sie den Tempel gar nicht erstmal aufgebaut. Aber sie sollten ermutigt werden, was dort auch kommt. Gott steht im Regiment. Habt nur Mut, baut weiter. Zion, der König kommt. Baut weiter. Und wir wissen das aus, gerade aus dieser Erfahrung, die Makkabäer sehr herausgefordert worden sind, das Priestertum. Sie sind nach Modin Richtung Tel Aviv gezogen und überlegten, wie sie diese Schande von Jerusalem abwenden könnten. Und sie wurden dann ja auch militant und versuchten sich als Soldaten zu formieren, die Leviten und Priester, die ja gar nicht zum kriegerischen Dienst ausgebildet waren, um Jerusalem, den Tempel, dann wieder einzuweihen, wieder zurückzuerobern. Und Gott ließ es auch gelingen. Und wir wissen, dann ist dieses Ölvermehrungswunder zu dieser Zeit geschehen, dass das Öl, was nur einen Tag ausreichen konnte für den siebenarmigen Leuchter, doch eine ganze Woche brannte, eine ganze Woche durchhielt, bis neues gereinigtes Öl da war. Und somit feiert bis zum heutigen Tag das Volk Israel das Chanukka-Fest. Aber das wussten sie noch nicht, dass das auf sie zukommen würde, solche schrecklichen Dinge. Und dann das römische Weltreich, das sollte ja auch noch kommen, mit der Besetzung Jerusalems, mit dem Kindermord zu Bethlehem, durch den Herodes, der ein Vasall war von Rom, die Zerstörung der Stadt Jerusalem mit dem Tempel unter Titus 70 nach Christus. Das sollten sie alles noch durchstehen. Bis zum heutigen Tag sollten sie hindurchkommen. Und sie sind hindurchgekommen. Der Holocaust kam über sie und vieles andere mehr. Und da verstehen wir die Worte hier, siehe, dein König kommt. Habe den Ausblick. Wer den Ausblick nicht mehr hat, muss bei diesen ganzen Geschehnissen untergehen. Er hat keine Hoffnung mehr. Und das gilt auch für uns ganz persönlich. Das dürfen wir aus dieser Lehre für uns nehmen. Wenn wir den Blick nicht mehr auf das Ewige haben, werden wir verbraucht und besetzt von den gegenwärtigen Nöten. Sie werden uns meistern, in den Griff kriegen, traurig machen, kaputt machen. Sie werden uns depressiv machen. Aber Gott will das nicht. Schaut nach vorne zum Ende hin. Gleich, was dazwischen liegt, ob es ein Antiochos Epiphanes ist, ob es das römische Weltreich ist, die Zerstörung der Stadt Jerusalem. die Tötung der Kinder in Bethlehem. Aber besonders sollte ihnen auch noch etwas begegnen, was ihnen ja auch noch Not bereitete und sie es nicht verstanden, nämlich das Kommen des Messias in Niedrigkeit. Und für Israel war das zunächst auch eine Bitternis. Eine Bitternis, keine Freude. Keine Freude. Sie mussten noch durch diese Bitternis hindurch, denn sie verstanden nicht, was dort geschah. Sie hofften, es sei der König, der sie befreien würde. Denn Gott sandte seinen Sohn in diese Niedrigkeit, in der wir leben, um uns daraus zu erlösen. Wir denken an die Rede der Emmausjünger. Die waren sehr verzagt. Sie sagten, wir haben gedacht, er würde uns erlösen. Jetzt ist er gestorben am Kreuz. Wir haben gedacht, verstehen wir, das sind ja alles Situationen, die Emmausjünger in der Weise durchgemacht haben, dass sie die Auflösung dieser Tat gesehen haben. Aber andere haben sie bis zum heutigen Tag nicht gesehen. Wir dachten, er würde uns erlösen. Und nachher ging Jerusalem unter und wir wurden zerstreut in alle Winde. Und wenn wir auch im Römerbrief lesen, wo der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist aber weinend auch über sein Volk sagen muss, dass sie eigentlich den Messias suchten und erwarteten, aber sie ihn nicht erkennen konnten, dass ihnen Blindheit widerfahren ist bis auf den heutigen Tag, nämlich so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Oh, das ist doch ein Schmerz. Das ist doch keine Freude. Das ist doch ein Leid. Sie suchen etwas und können es nicht sehen. Sie müssen mit ansehen, wie sich andere freuen und wissen nicht warum. Die Christen sagen, wir sind glücklich und gerettet in Ewigkeit. Und sie gucken uns an. Wieso? Warum nicht wir? Warum sind wir nicht gerettet in Ewigkeit? Wir warten auf den Messias. Merken wir, was das für eine Spannung ist? Israel sollte aber nicht nur mit in die Erlösung hineingenommen werden, sondern ein Dienstvolk sein für uns alle. Ein Dienstvolk, damit die Erlösung auch zu uns durchdringt. Und wer dient, der leidet auch. Jesus Christus war der größte Diener. Er hat am meisten gelitten. Und alle, die den Nächsten dienen, leiden in gewisser Hinsicht, weil sie ihr Leben beschneiden, begrenzen müssen. Israel hat am meisten gelitten von allen Völkern, weil es der Diener Gottes war und ist. All diese Tiefen, die das Volk durchleben musste, musste es nicht nur wegen eigener Verfehlung durchleben, sondern um dem übrigen Volk auf der ganzen Erde zu dienen. Weil Gott durch dieses Volk redete, deswegen ist es das verhasstetste Volk von dem Satan her. Kein Volk wird so gehasst wie dieses. Denn dreimal berief im Großen Gott dieses Volk, um den Nationen zu dienen. Das erste Mal am Sinai, wo sie die Gebote Gottes bekamen. Die ganze Welt wurde beschenkt durch die 10 Gebote, durch die Gesetze. Und auf unsere Grundlagen unserer Gesetzgebung sind immer noch diese Gebote. Die Menschen bekamen durch dieses Volk einen Maßstab. Sie bekamen den Erlöser durch dieses Volk. Deswegen wurde das Volk aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgeführt, damit der Erlöser dort geboren werden konnte in Israel. Aber zunächst für die anderen. Die anderen sollten den Erlöser kennenlernen, aber das Volk selbst blieb erstmal außen vor. Und auch heute wird es wieder gesammelt und weiß noch nicht warum. Dass es nämlich dient den ganzen Nationen der Welt, damit sie den Friedefürsten auch sichtbar kennenlernen. Diesmal werden sie aber mit hineingenommen. Wir merken also, welche großen Herausforderungen an dieses Volk gestellt wurden und werden, an dieses Dienstvolk. Denn sie haben nicht erkennen können, Gott hat das so gemacht, nicht erkennen können, dass Jesus der Messias ist. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, 27. Wahrlich, ja, sie haben sich versammelt über deinen heiligen Knecht Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes, Pontius Pilatus, mit den Heiden und dem Volk Israel zu tun. Was sollten sie denn tun? Viele sagen heute, die Juden sind Christusmörder. Was sollten sie denn tun? Sie sollten tun, was deine Hand Gott und dein Rat zuvor bedacht hat. Sie sollten den Willen ausführen, den Gott kundgetan hat. Dass es geschehen sollte. Sie sind berufen gewesen, dies Leiden, was sie selbst jetzt mittragen müssen, dieses Leiden durchzuführen, auszuführen. Sie wurden gleichsam Handlanger mit zur Erlösung, indem sie den Messias nicht erkannten, ihn überantworteten in die Hände der Heiden, dass er gekreuzigt würde. Und wir sind dadurch erlöst. Und sie sollen auch dadurch erlöst sein. Das ist schon eine schwere Sache, das durchstehen zu können, tragen zu können. Und darum brauchte das Volk eine besondere Stärkung, Glaubensstärkung. 1. Petrus 2, Vers 8 steht, er, der Herr, ist ein Stein des Anstoßens geworden und ein Fels des Ärgernisses, denn sie stoßen sich an dem Wort und glauben nicht daran, wozu sie auch gesetzt sind. Wozu sie, wir müssen die Bibel ganz genau lesen, wozu sie auch gesetzt sind. Gott hat sie so eingefügt, das erleben zu müssen. Das erleben zu müssen. Denken wir auch an die Wüstenwanderung, dass man nur so zwischen eingeschoben. Da wurde bereits dem Abraham gesagt, wie es zugehen sollte mit dem künftigen Samen, mit der Nachkommenschaft, die ihm beschert wird, mit dem Volk Israel in 1. Mose 15, Vers 16. Da wurde ja gesagt, dass das Volk dienstbar werden wird, 400 Jahre in Ägypten. Aber es wird herausgelöst werden und es wird dann in das gelobte Land geführt werden. Aber erst dann, wenn die Missetat der Amoriter erfüllt ist, vorher nicht. Wäre die Missetat der Amoriter, der Kanaaniter schon voll gewesen, wäre das Volk Israel nach dem ersten Anlauf gleich ins gelobte Land gekommen. Aber sie wurden zurückgeschickt in die Wüste. Noch 38 Jahre, auf den ersten Blick sagen wir vordergründig naiv, weil sie gemurrt haben. Aber sehen wir den ganzen Ratschluss Gottes, dann sehen wir auch gepaart damit, weil die Missetat der Amoriter noch nicht voll war. Das Gerichtsmaß war noch nicht voll, sie konnten noch nicht gerichtet werden. Erst als Israel in das Land kam, fing das Gericht an. Denn Gott hat gesagt, alle sollt ihr ausrotten. Jetzt ist Schluss, jetzt ist fertig. Lasst keinen leben, das ist mein Gericht. Ihr müsst sie vertreiben. Und wir wissen, dass der Herr ihnen auch Vorwürfe machte, wo das nicht geschehen ist. Im Buch Richter sagt der Herr, warum habt ihr das nicht getan? Warum habt ihr sie leben lassen? Jetzt werden sie euch ein Stolperstein, wenn ihr sie nicht in meinem Auftrag richtet. Das ist ja schon ein Parcourslauf, der gar nicht einfach ist. Baut den Tempel zu Jerusalem. Es lohnt sich. Stärkt euch im Glauben an den lebendigen Gott, denn ihr werdet in Prüfungen kommen, die ihr durchwandern müsst und darin bestehen bleiben sollt. Viele Völker von der damaligen Zeit gibt es heute gar nicht mehr. Aber Israel gibt es noch. Aufgrund des Zuspruches Gottes und seiner segnenden und führenden Hand, dass er den Glauben immer wieder aufrichtete unter ihnen. Die Wartezeit in der Gnadenzeit, der Sammlung der Gemeinde aus allen Nationen, das braucht eine große Glaubensstärkung. Zwei Jahrtausende wandern die Juden schon umher. Der Erlöser ist da und sie konnten ihn nicht erkennen. Aber sie sollen ihn erkennen. Zion, sei froh, der König kommt. Haltet Ausschau. Und nicht nur das, ich glaube, auch für Israel war die schlimmste Erfahrung in dieser letzten Gnadenzeit, dass sie von denen, die da sagen, dass sie den Messias erkannt haben, verfolgt worden sind. Dass sie von Christen abgeschlachtet worden sind. Dass sie auf den Scheiterhaufen kamen. Dass sie einfach verbannt worden sind aus dem Land oder einfach getötet oder im Holocaust umkamen. Die römisch-katholische Kirche in der Inquisitionszeit hat viele tausende Juden vertrieben, ermordet, weil sie ja Gottesmörder sind. Das ist eine Erfahrung, die können wir gar nicht so nachvollziehen. Von denen, die sagen, dass sie zu Gott gehören, die bringen uns um. Herr, wie kann das sein? Siehe, dein König kommt. Achte auf dieses prophetische Wort, halte fest. Achte nicht auf das, was die tun, die da sagen, mich zu kennen. Befreiung von diesen Feinden zur bleibenden Sicherheit wird kommen. Und das Leben mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist nicht nur verheißen, es wird eintreten. Die Streitbogen werden zerbrochen werden, haben wir gelesen. Es wird kein Krieg mehr geben, kein Streit, sondern ewiger Friede wird sich ausbreiten. Wir lesen auch in Hosea 2 ab Vers 20. Und auch in Jesaja 2, Vers 4, dass Friede einkehren wird, der sich ausbreitet über den ganzen Berg Gottes, aber auch über die ganze Welt. Hosea 2, Vers 20. Und ich will zur selben Zeit ihnen einen Bund machen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unterm Himmel und mit dem Gewürm auf Erden und will Bogen und Schwert und Krieg vom Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ja, ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit und in Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, im Glauben will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Nach all diesem Leid, was von damals aus gesehen noch geschehen sollte und auch geschehen ist. Du wirst den Herrn erkennen. Und in Jesaja 32 lesen wir Vers 1 und 2. Wie denen, die hinabziehen nach Ägypten. Kapitel 32, siehe, es wird ein König regieren. Gerechtigkeit anzurichten und Fürsten werden herrschen, das Recht zu handhaben, dass ein jeglicher unter ihnen sein wird wie eine Zuflucht vor dem Wind und wie ein Schirm vor dem Platzregen, wie die Wasserbäche am dürren Ort, wie der Schatten eines großen Felsen im trockenen Lande. Und auch noch Vers 16 bis 18. Und das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit auf dem Acker hausen. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Gerechtigkeit Nutzen wird ewige Stille und ewige Sicherheit sein. Dass mein Volk in Häusern des Friedens wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Das soll immer vor Augen behalten bleiben. Das soll auch schon mit Freude im Herzen pulsieren. Der Herr verlässt die Seinen nicht. Baut nur den Tempel. Haltet fest am Gottesdienst. Ehrt den Schöpfer aller Dinge. Bleibt bei dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist treu. Nicht nur die Befreiung von allen Feinden und die Hinführung zum bleibenden Friedensreich auf Erden ist Israel zukünftig verheißen gewesen, sondern die Erfüllung auch des Blutbundes mit Gott. Erfüllung des Blutbundes. Die wichtigen Bündnisse, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat, wurden alle mit Blut geschlossen. Es ist der doppelte Blutbund. Er wird zur gänzlichen Befreiung von der Macht der Finsternis führen. Befreiung von der Macht der feindlichen Kräfte, der sichtbaren und der unsichtbaren. Denn hinter den sichtbaren feindlichen Kräften stehen ja immer die unsichtbaren, sprich dem Satan. Der erste Blutbund wurde am Sinai gemacht. 2. Mose 24, Vers 3 bis 8. 2. Mose 24. Mose kam und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechte. Da antwortete alles Volk mit einer Stimme und sprach: Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn und machte sich des Morgens früh auf und baute ein Altar unten am Berge mit 12 Säulen nach den 12 Stämmen Israels und sandte hin Jünglinge aus den Kindern Israels, dass sie Brandopfer darauf opferten und Dankopfer dem Herrn von Pharren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat's in Becken, die andere Hälfte sprengte er auf den Altar und nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und da sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und gehorchen, da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach: Seht, das ist Blut des Bundes, den der Herr mit euch gemacht hat, über allen diesen Worten, die ihr gehört habt. Also der erste Blutbund, Altar, vollkommener Gottesdienst ist gefordert. Jawohl, vollkommenes Gesetz ist gegeben. Wir wollen es einhalten. Vollkommene Heiligkeit ist geboten. Das Volk sagt ja. Und in 3. Mose 18 steht, welcher Mensch sich daran hält, an diesem Blutbund, an dieses Versprechen, der soll dadurch leben. Gott will also diesen Blutbund, der hier gemacht worden ist, bestätigen durch den zweiten Blutbund. Denn der erste Blutbund, so wissen wir ja, konnte nicht gehalten werden, obwohl die Bejahung da war. Kein Mensch konnte vollkommen die Gebote, die Gesetze halten. Aber ja, hatte Israel dazu gesagt, wir wollen es tun. Aber sie konnte nicht. Und darum steht hier im Propheten Sacharja auch, dass der Blutbund aufgerichtet wird. Seid nur getrost, er wird bestätigt werden. Ihr werdet herausgezogen werden aus der grausamen Grube. Das ist die Grube der Hoffnungslosigkeit, der Sünde und des Verderbens. Israel sollte in der Hoffnung zunehmen, dass Gott, der Herr, eine Möglichkeit hat, eine Erfindung hat, diesen ersten Blutbund doch bestätigen zu können, aufleben lassen zu können, durch den neuen Blutbund. Denn der Herr Jesus ist gekommen, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich will diesen Blutbund bestätigen. Das, was ihr nicht konntet, das werde ich jetzt tun mit meinem Blut. Und den Bund befestigen, den ihr am Sinai gemacht habt. Das ist auch die Verheißung, die wir gerade im Propheten Sacharja gelesen haben. Der Blutbund wird bestätigt. Darum lohnt es sich, weiterhin den Tempel zu bauen, Gottesdienst aufzurichten und zu verkündigen, dass Gott heil ist, dass Gott Leben ist, dass er aus der grausamen Grube in die Befreiung, in das Leben hineinführt. Aus der Verlassenheit. Und die prophetischen Psalmen deuten das ja schon. Es sind ja Psalmen, die zunächst dem Volke Israel gegeben sind für ihr Verständnis, für ihr Bedürfnis, ihr Suchen. Wir denken da an Psalm 40. Wir nehmen diese Psalmen natürlich auch jetzt für uns, manchmal auch für unsere kleinen Situationen, die uns etwas schwierig werden, die uns wie eine grausame Grube vorkommen. Aber was hier geschrieben steht, bedeutet die grausame Grube, wir haben Ja gesagt zu Gottes Wort und wir konnten es nicht halten. Der Blutbund konnte nicht gehalten werden. Wir brauchen einen Erlöser. Psalm 40, 1 bis 4. Ich wartete des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien und zog mich aus dieser grausamen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich gewiss treten kann. Und er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und den Herrn fürchten und auf ihn hoffen. Das ist ein prophetisches Wort im Blick auf diesen Blutbund, den Jesus Christus erfüllt hat. Das wird kommen. Das neue Lied ist nicht nur ein Lied aus der alten Erfahrung, sondern es ist ein Lied, das gesungen wird mit der neuen Erfahrung. Jetzt ist alles vollbracht. Der Bund steht. Wir werden leben. Wir werden nicht verderben. Wir stehen auf dem sicheren Felsen. Und der Fels ist Jesus. Das ist der Messias. Oder denken wir an Psalm 68. Auch eine prophetische Aussage, wo es heißt ab Vers 18, der Wagen Gottes sind viel tausendmal tausend. Der Herr ist unter ihnen am heiligen Sinai, da wo der Blutbund gemacht worden ist. Du bist in die Höhe gefahren und hast das Gefängnis, die grausame Grube, gefangen geführt. Du hast Gaben empfangen für die Menschen, auch die Abtrünnigen, auf dass Gott, der Herr, da selbst wohne. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Das ist ein Wort für Israel gewesen. Die Gemeinde war noch gar nicht sichtbar zu dieser Zeit, als der Psalm hervorgebracht worden ist durch den Heiligen Geist. Es kommt die Zeit, wo das Gefängnis gefangen geführt wird und neue Gaben, bleibende Gaben für die erlöste Gemeinde ausgeteilt werden. Die Gemeinde des Friedens, das Volk des Friedens. Wir haben das schon erlebt. Aber Israel wartet noch darauf und soll ermutigt werden, weiter darauf zu warten, bis zur Erfüllung dieses Wortes für sie. Diese spätere Erfüllung, wie es zum Beispiel in Epheser 4, Vers 8 und 9 steht, da wird das nämlich zitiert aus dem Psalm 68. Er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Und dass er, der aber aufgefahren ist, ist derselbe, der zuvor hinuntergefahren ist in die untersten Örter der Erde, das heißt in die grausamste Grube, um wieder herauszukommen. Der hinuntergefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Das ist die prophetische Vorschau im Propheten Sacharja. Der Blutbund wird bestätigt. Glaube zu dem lebendigen Gott ist immer mit Hoffnung verbunden. Auch wir, die wir an Jesus Christus glauben, sind in unserem Herzen erfüllt mit Hoffnung. Glaube ohne Hoffnung ist kein Glaube, denn wir hoffen auf das, was noch kommt. Das, was wir schon eingenommen haben, auf das müssen wir nicht mehr hoffen. Aber das, was wir noch nicht eingenommen haben, darauf hoffen wir. Lebendige Hoffnung haben wir bekommen. Glaube und Hoffnung muss zusammenbleiben. Und das sollte Israel neu signalisiert werden. Ihr müsst nicht nur zu dem gegenwärtigen Glauben an den lebendigen Gott diesen Tempel bauen, sondern in der Hoffnung auf sein Handeln in der Zukunft. Gleich was euch begegnen wird. Er steht über allem. Darum steht ja auch im Hebräerbrief dieses wunderbare Wort in Hebräer 11, Vers 6, diese Zusammenfassung, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und zwar, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, zum einen, dass er da ist, und was muss er noch? Hoffnung haben, dass er ein Vergelter sein werde. Also Zukunft. Werde. Glauben und Hoffnung haben. Nicht nur Glaube für heute, sondern auch für die Zukunft. Wenn der Herr uns ruft, dann sind wir bei ihm. Das müssen wir erst noch erfahren. Das erfahren wir heute in dieser, das haben wir im Glauben zwar gegenwärtig, aber in der Erfahrung stehen wir noch nicht. Die Erfahrung liegt noch in der Hoffnung. Ja? Wir brauchen beides in unserem Leben und Israel brauchte auch beides. Der Messias war Israel verheißen, er sollte kommen, er ist ja gekommen. Aber bis dahin muss die Hoffnung auf Befreiung lebendig bleiben. Lebendig bleiben. Wir haben ja gestern Abend davon gesprochen, wie das Herz des Volkes Israels aussah. Mit uns ist alles fertig. Keine Hoffnung mehr. Hoffnung war nicht lebendig. Ja, der Gott Israels, wir wissen um den Vater Abraham, wir wissen um all das, was er getan hat, aber jetzt keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Der Glaube und die Hoffnung müssen lebendig bleiben, damit wir allen Zeitereignissen siegreich begegnen können und sie überwinden können. Schon durch den Propheten Jeremia, Kapitel 17, wurde gesagt, dass der Herr allein unsere Hoffnung sein kann. Nichts anderes. Der Herr allein. Wir können nicht auf bessere Zeiten in der Welt hoffen. Wir können nicht auf Politiker hoffen oder auf Mitmenschen oder vielleicht auf uns selbst bauen. Das wäre eine trügerische Hoffnung. Der Herr allein muss Hoffnung sein und ist wirklich Hoffnung. In Vers 13 heißt es hier, Jeremia 7, denn Herr, du bist die Hoffnung Israels. Keine andere. Du bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, die werden zu Schanden. Die Abtrünnigen müssen in die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Wer den Herrn verlässt, hat keine Hoffnung mehr. Du bist die Hoffnung Israels. Auch Abraham, der Vater des Glaubens, lebte ja in Hoffnung. Er wird Vater des Glaubens genannt, aber in ihm war die Hoffnung auf das Zukünftige. Denn wir lesen ja auch in Johannes 8, dass der Herr Jesus sagt, er hoffte ja auf mich, er sah meinen Tag und er freute sich. Er sah meinen Tag und freute sich. Er lebte in Hoffnung. Glaube und Hoffnung gehören zusammen. Und in Johannes 8, Vers 6b und weitere heißt es, Jesus bückte sich nieder und schrieb, da ging es um die Ehebrecherin, die angeklagt worden ist, was sollen wir tun? Sie soll doch gesteinigt werden. Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Und das ist dieses Wort aus dem Propheten Jeremia, die abtrünnig sind und ihre Hoffnung nicht mehr auf Gott setzen, die werden in den Sand geschrieben. Sie haben keine Hoffnung. Sie bleiben im vergänglichen Stecken. Sie bleiben in der grausamen Grube. Abraham, der Vater des Glaubens, hoffte auf den Erlöser. Und er wurde nicht zu Schanden, er freute sich. Also zurück zum Propheten Zacharia. Israel, baue den Tempel, ehre deinen Gott, hoffe auf ihn allein. Und ich denke daran, nach dem Sechstagekrieg, heute geht es ja immer noch um diese Grenzen, die da neu gesteckt worden sind, denn Israel nahm einige Gebiete wieder ein, die ja zu ihnen gehörten, die aber zuvor in der Hand der Palästinenser oder der Jordanier war. Und nach dem Sechstagekrieg waren sie sehr euphorisch. Und dann konnte man, so wie wir ja auch, gerne Aufkleber auf unsere Autos kleben oder woanders mit unserer Botschaft, mit unserer Freude, Jesus ist der Herr, haben sie auch Aufkleber auf ihre Autos geklebt. Ein Hoch auf die Armee stand dort. Ein Hoch auf die Zahal. Ja? Und dann freuten sich alles, unsere Armee. 6 Tage Krieg, die haben das geschafft, jawohl. Und dann kam der Yom Kippur Krieg 1973, der Überfall, und zwar Yom Kippur Krieg. Die Feinde wussten ganz genau, dass bis zu 90% aller Juden in den Synagogen sind, am Yom Kippur, dem höchsten Feiertag. Das nutzten sie aus, um über die Grenze zu kommen, um einzufallen in das Land Israel, Schaden zu tun. Und da war nur eine kleine Wachmannschaft da an den Grenzen, die das aber nicht aufhalten konnten. Aber der Herr schenkte Gnade und plötzlich wurden sehr viele mobil gemacht von den israelischen Soldaten und der Herr schenkte Sieg, so dass ein unmöglicher Sieg, dass sie sogar die Grenze noch überschreiten konnten zu den Feinden. Und dann machten sie den Aufkleber ab und setzten einen neuen drauf aus einem Psalmwort: Israel hoffe auf den Herrn. Und dann fuhren sie alle damit durch die Straßen. Ja? Das soll erreicht werden, das sollte bei Israel erreicht werden damals, das zurückkam aus der babylonischen Gefangenschaft. Das soll auch immer wieder bei uns erreicht werden. Hoffe auf den Herrn. Bleibe am Bau des geistlichen Tempels, wie es Petrus sagt, erbaut euch als die lebendigen Steine zu einem geistlichen Hause, in dem gute Opfer für Gott gebracht werden, geistliche Opfer. Bleibt dran. Entzieht euch nicht dem Bau des Tempels. Denn die Hoffnung lässt doch nicht, so schreibt es der Apostel Paulus, nicht zu Schanden werden. Nochmal Jeremia 17 zurück. Da lesen wir ja in Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der sich allein auf den Herrn verlässt und des Zuversicht der Herr ist. Gesegnet ist dieser Mann, der den Herrn niemals mit seinem Wort verlässt, sondern immer sagt, was der Herr sagt, ist richtig. Auch wenn ich es jetzt nicht im Augenblick verstehe. Auch wenn ich nicht verstehe, so im Sinne unseres Textes, dass noch Antiochus Epiphanes auf uns zukommt, den Tempel entweiht. Auch wenn wir nicht verstehen, dass die Feinde nochmal die Stadt verwüsten dürfen und den zweiten Tempel wieder niederreißen dürfen. Der Herr ist unsere Zuversicht. Dieser, der das tut, der sich auf den Herrn verlässt, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, also wenn die Anfechtung kommt, dann fürchtet er sich dennoch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Er sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt selbst in den dürren Zeiten ohne Aufhören Frucht. Das ist was ganz Wunderbares. Und diese Ermutigung brauchte nicht nur Israel, die brauchen wir auch immer wieder aufs Neue. Doppelter Segen ist verheißen. Ich lese nochmal diese Schriftstelle. So kehret euch nun zur Festung, Vers 12, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Denn auch heute verkündige ich, so spricht der Herr, dass ich dir Doppeltes vergelten will. Zwiefältiges sollst du bekommen. Wer glaubt, der bleibt. Glaubenstreue Israels wird einen doppelten Segen auf sich ziehen. In Jesaja 61, Vers 7 lesen wir dazu: Für eure Schmach soll euch Doppeltes kommen, und für die Schande sollen sie fröhlich sein auf ihren Äckern, denn sie sollen Doppeltes besitzen in ihrem Lande. Sie sollen ewige Freude haben, denn ich bin der Herr, der das Rechte liebt, und ich hasse räuberische Brandopfer und will schaffen, dass ihr Lohn soll gewiss sein. und einen ewigen Bund will ich mit ihnen machen. Und man soll ihren Samen kennen unter den Heiden und ihre Nachkommen unter den Völkern, dass wer sie sehen wird, soll sie kennen, dass sie ein Same sind, gesegnet vom Herrn. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so wird Gerechtigkeit und Lob vor allen Heiden aufgehen aus dem Herrn, Herrn. Also sie werden doppelt gesegnet mit irdischem Segen und geistlichem Segen, so dass die Welt sich verwundern wird. Auch diese Zusage ist bereits schon gemacht worden zur Zeit der Resignation in Jerusalem nach der Rückkehr aus Babel. Ihr sollt doppelten Segen kriegen. Ich werde euch segnen in eurem Land. Und das sehen wir heute schon vor Augen. Und wer dieses Neulandblatt gelesen hat oder sieht, der kann nur staunen, mit dem Kopf schütteln, was da möglich ist. Segen für das Land. Und dann den geistlichen Segen in der Offenbarung des Messias in ihrer Mitte. Nicht in Berlin, nicht in New York, sondern in Jerusalem. Da, wo sie zu Hause sind. Zu uns kommt er. Zu uns, werden sie sagen. Doppelter Segen. Und wir dürfen dann mit ihm gemeinsam den Völkern sagen, jetzt ist er da, das Reich Gottes ist da. Das wird eine riesige Freude geben. Doppelter Segen. Das griechische und das römische Weltreich sollte kommen und sollte vergehen. Aber das Reich des Messias bleibt. Die Posaune Gottes wird geblasen, so haben wir in Kapitel 9, Vers 14 gelesen. Und wenn die Posaune Gottes geblasen wird und immer wieder durch die Heilsgeschichte geblasen wurde, geschieht Gewaltiges. Gott redet. Ich lese den Vers nochmal. Der Herr wird über ihnen erscheinen und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz. Und der Herr wird die Posaune blasen und wird einhertreten wie die Wetter vom Süden. Die Südgewitter, die Wärmegewitter sind immer die mächtigsten Gewitter. Und so wird der Herr auftreten und wird alle feindlichen Mächte beiseite schieben und sich seinem Volk offenbaren. Diese Zusage, dass der Herr die Posaune blasen wird, soll ja bedeuten, dass er nicht nur der Erste ist in allen Dingen, sondern auch der Letzte. Dass er immer das letzte Wort hat. Immer das letzte Wort. Liebe Geschwister, das müssen wir uns auch so tief ins Herz eingravieren lassen. Bei jeder Situation, die uns meistern möchte, weil sie so negativ erscheint, müssen wir sagen können, der Herr hat das letzte Wort. Was ich hier sehe, ist nicht das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Darum diese Posaune. Alle entscheidenden Geschehnisse in dem Weltplan Gottes werden von ihm selbst vollführt und vollbracht mit Posaunenschall. Denken wir an einige Posaunen, 7 Posaunen habe ich mal hier aufgeschrieben. 2. Mose 19, 16 am Berg Sinai, wo das Gebot kam, seine Stimme war wie eine starke Posaune. Ein heilsgeschichtliches Ereignis trat dort ein. Gott redete mit den Menschen, gab ihnen seinen heiligen Willen. Und wir wissen ja, dass das Volk zurückschreckte und sagt, rede du mit Mose jetzt nicht mit uns. Die Posaune Gottes gab den Maßstab frei, der vor ihm gilt, gab den Freiraum, das Gesetz und den Willen Gottes zu erkennen. Das ist doch wunderbar. Die Nationen, die waren doch ganz blind. Die haben ja gar nicht gewusst, was los war. Ja, was ist überhaupt Gottes Wille? Keine Ahnung. Deswegen sagt der Apostel Paulus später, Gott hat eure Unwissenheit übersehen. Ihr seid in der Nacht, ihr habt keine Ahnung, was Gott überhaupt will. Israel bekam diese Schau. Wir haben Ahnung. Die Posaune Gottes. Wir wissen jetzt, was Gott will. auch wenn das Gesetz und dieser Maßstab nicht eingehalten werden konnte. Oder denken wir an Josua, in Josua 6, wo es darum ging, Jericho, die erste Stadt in dem weißen Land, einzunehmen. Wie nimmt man das Land ein? Durch kriegerische Handlungen? Nein, durch die Posaune Gottes. Sorgt euch nur nicht. Ich bin dabei. Ich lasse die Posaune erschallen. Und am letzten Tag sollten sie mehrere Male um die Stadt gehen und dann mit Posaunenschall, der Halljahrsposaune, und einfach den Namen des Herrn ausrufen. Was geschah? Die Mauern fielen alleine um. Posaunenschall, Einnahme des verheißenen Landes. Auch das, was wir persönlich einnehmen sollen in unserem Leben, das ist nicht aus unserer Kraft einnehmbar, sondern durch die Posaune Gottes. Er hat das Land, was wir einnehmen dürfen, geöffnet. Wir dürfen hineingehen. Oder wenn wir denken an die Posaune des Gerichtes über alle Ungerechtigkeit zur Niederlage der Nationen in Joel 2, Vers 1. Da heißt es dann, blast mit der Posaune zu Zion, ruft auf meinem heiligen Berge, erzittert alle Einwohner im Lande, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Der Herr wird streiten für sein Volk. Er wird streiten gegen alle Feinde Israels und der Gemeinde. Letztlich die Feinde gegen Gott. Oder die Posaune zur Entrückung. Lesen wir doch auch in 1. Thessalonicher 4. Wenn die Entrückung stattfindet, dann kommt der Erzengel mit der Posaune und dann wird die Gemeinde dem Herrn entgegengerückt. Immer wenn heilsgeschichtliche Ereignisse sind, bläst der Herr die Posaune oder lässt sie blasen. Er gibt den Ton an, er hat immer das letzte Wort und es soll uns sehr ermutigen. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 steht das, was ich eben zitiert habe. Und dann auch Offenbarung 2. Offenbarung 8, Vers 2, die Posaune zum Gericht über die Heiden. Offenbarung 8, Vers 2, lese ich mal. Und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und diese Posauntöne lösen Gerichtswehen aus. Über die gottlose Welt, über die Gottlosigkeit. Er hat das letzte Wort. Oder Matthäus 24, 31. Wenn es um die Sammlung der Auserwählten geht, dann erschallt der Posaunenton und der Herr ruft sein Volk von allen Enden der Erde. In Vers 31. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zu dem anderen. Gott hat das letzte Wort. Und auch die siebte Posaune in diesem Zusammenhang, Offenbarung 11, Vers 15. Der Ruf zur Vollendung. Da heißt es, und der siebte Engel posaunte, und es wurden große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche jetzt der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Stühlen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir. Wir danken dir, du hast das letzte Wort. Herr, allmächtiger Gott, der du bist, der du warst, dass du hast angenommen deine große Kraft und du herrschest. Und die Heiden sind zornig geworden und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit der Toten zu richten und zu geben, den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die Zeit gekommen zu verderben, die die Erde verderbt haben. Vollendung des Planes Gottes, er nimmt das Reich ein. Gott hat nicht nur das erste Wort, sondern auch das letzte Wort. Wir fassen zusammen. Der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen, als der Herde seines Volks. So wird er Israel helfen, so hat er Israel geholfen und so wird er in Zukunft auch erscheinen. Der Herr geht mit Israel durch alle Zeiten hindurch, bis zur Vollendung, bis zum himmlischen Reich. Der Diener Israel hat in Jesus Christus ein Horn des Heils. Das steht bereits in Lukas 1, Vers 69, wo Zacharias sagt, du hast uns aufgerichtet, ein Horn des Heils. Ein Horn des Heils, das schon war, das ist und das da kommt. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und darum steht in Offenbarung 1, Vers 8, siehe, ich bin das A und das O, Anfang und Ende. Diese Trostworte brauchte Israel angesichts der äußeren und der inneren Feinde, um den Tempel, die heilige Stätte neu aufzurichten und Gott mit willigem Herzen zu dienen. Vertrauen, dass er alles gut macht, in der Vergangenheit, von der Vergangenheit, das Gewissen, die Sünden und auch in der Zukunft, gleich was kommt. Der Herr ist Sieger über alle Feinde.